Herzlich willkommen beim Ferngespräch. Ich bin der rosa-rote Panzer und heute einen alten Mitstreiter, den dienstältesten Anarchisten Deutschlands, Stefan Blankertz, habe ich nochmal zum Gespräch eingeladen. Hallo Stefan.
Hallo, rosa-roter Panther. Panzer. Ja. Nicht Panzer. Ich denke immer natürlich an den Panzer. An den Panzer und nicht an den Panzer.
Du bist nicht der Erste, du wirst nicht der Letzte sein. Ja, ich habe vor kurzem von Hans-Hermann Hoppe Wo Marx richtig liegt, übersetzt und als Hörbuch eingelesen. Und da wollte ich unbedingt nochmal auf den mir größten bekannten Marx-Kenner eingehen. Und zwar hast du ja vor schon einiger Zeit dieses kleine Büchlein mit Marx gegen Marx geschrieben, 11x11 Thesen. Und da räumst du eigentlich ziemlich mit vielen Mythen über Marx auf, ne? Es ist schon eine ganze Zeit lang her, oder wann hast du das geschrieben?
Ja, vor 10 Jahren jetzt, gut 10 Jahren. Ja.
Der Marxismus ist nicht tot zu kriegen, nicht?
Der Marxismus ist nicht tot zu kriegen und vor allen Dingen eben in seiner schlechten Form.
Ja, genau.
Denn es gibt ja auch, du hast gerade den Titel von Hans-Hermann Hoppe zitiert, wo Marx richtig liegt. Man kann ja Marx auch sehr libertär lesen. Das alles gibt es nicht mehr, beziehungsweise man kann sagen, das, was heute so landläufig als Marxismus bezeichnet wird, das hat auch mit Marx gar nichts mehr zu tun. Mhm. Ich sag mal einfach, eins der wichtigsten Dinge, Marx war ganz klar, dass Wohlstand erarbeitet werden muss. Und all dieser Quatsch von die Arbeit geht uns aus oder irgendwas gegen Arbeit, das ist natürlich mit Marx überhaupt nicht zu machen. Jedenfalls nicht, bis einem die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das ist dann der Kommunismus. Aber bis dahin wird die Steigerung der Lebensqualität über Arbeit geschehen und natürlich auch die Aneignung der Umwelt. Also das ist ja nicht nur Ernährung, sondern Arbeit ist ja auch Aneignung, Gestaltung. Da ist ganz klar, dass wenn man die Arbeit angreift, dann greift man die Gestaltungsmöglichkeit des Menschen an. Und von daher ist also für Marx ist Arbeit etwas ganz Essentielles, zum Menschsein gehörendes, und nicht etwas, was man ablehnt oder was man auflösen muss oder wo man Deindustrialisierung betreiben muss. Im Gegenteil, also für Marx war natürlich war es ganz wichtig, nicht nur Arbeit, sondern eben halt auch Industrie und fortgeschrittene Arbeit. Alles das kann man sehr gut von Marx lernen. Deswegen sage ich also, das, was heute so als Marxismus gilt, das hat mit Marx meistens gar nichts mehr zu tun.
Ich würde sagen, eines der sich am stärksten haltenden Irrtümer oder was heißt Irrtümer? Das, was Marx selber propagiert hat, ist die Arbeitswertlehre. Das hält sich erstaunlich stark. Wobei die Arbeitswertlehre hat ja Marx selber von Leuten wie Adam Smith und David Ricardo übernommen, nicht wahr? Ist allerdings so. Und dieser Satz hat sich mir ein bisschen ins Hirn gebrannt, den ich von dir habe, dass Marx die Arbeitswertlehre von Ricardo übernommen hat, obwohl er wusste, dass sie falsch war. Und dann hat sich das durchgezogen. Ist das so richtig?
Das ist so richtig, genau. Also beziehungsweise man muss sagen, er ist zunehmend zu der Überzeugung gekommen, dass die Arbeitswertlehre falsch ist. Er ist davon ausgegangen, als Hegelianer hat er gesagt, die fortgeschrittenste bürgerliche Ideologie muss eben halt einen bestimmten Anteil von Wahrheit enthalten und von der gehe ich aus sozusagen. Und er hat eben halt einfach festgestellt, dass es vorne und hinten nicht funktioniert. Und es gibt eben halt einfach so ganz klare Aussagen, wie eben halt, Arbeit ist nicht gleich Arbeit. Das heißt also, man kann nicht die eine Arbeit, die eine Arbeitskraft mit der anderen Arbeitskraft ohne weiteres vergleichen. Das ist etwas, was natürlich die Sozialisten, die gesagt haben, man muss die ganze Gesellschaft sozusagen auf den Vergleich von Arbeit, also eine Arbeit ist wie die andere, aufbauen und das Entlohnungssystem, die haben das immer überlesen. Leider hat Ludwig von Mises auch das überlesen und ist immer von diesen sozialistischen Konzepten ausgegangen, dass also die Arbeitszeit im Prinzip das einzig Entscheidende ist. Das ist bei Marx überhaupt nicht der Fall. Also erstens sagt er, dass nicht jede Arbeit gleich produktiv ist, nicht jeder Arbeiter gleich produktiv ist, aber dass auch der Stand der Entwicklung in einem Land Unterschiede hervorbringt. Es gibt diese wunderbare Stelle von ihm, wo er sagt, dass der englische Industriearbeiter verdient im europäischen Durchschnitt gut, ja, weil die englische Industrie entwickelt ist. Im Gegensatz, also er vergleicht das nicht so mit Preußen, sondern mit Frankreich, also der französische Industriearbeiter verdient viel weniger, obwohl er also im Prinzip gleich viel arbeitet, beziehungsweise wahrscheinlich sogar mehr arbeitet, während der englische Landarbeiter verdient viel weniger als der französische Landarbeiter oder der französische Bauer, weil eben halt die englische Landwirtschaft war noch sehr feudalistisch strukturiert. Das heißt also, es kommt nicht auf die Arbeitszeit drauf an, und es kommt nicht nur auf den individuellen Arbeiter drauf an oder welche Arbeit er gerade vollrichtet, sondern es kommt auch auf die Bedingungen an. Und in diesem Fall ist es ganz klar, dass Marx die kapitalistischen Bedingungen in England für den Industriearbeiter für vorteilhaft erklärt gegenüber den feudalistischen Verhältnissen in der Landwirtschaft und in Frankreich die sehr stark staatlich strukturierte Wirtschaft, also da hat es sehr früh sehr starke Eingriffe in die Wirtschaft gegeben, als negativ betrachtet. Also das ist so ein eindeutiges Indiz, dass er mit der Arbeitswertlehre ringt, einerseits, und andererseits ist also sehr klar sieht, dass die kapitalistischen Verhältnisse für den Arbeiter positiv sind. Das ist schon mal was.
Das ist sogar eine ganze Menge, weil ich meine, bei deinem Buch, und du gehst da sehr tief ins Detail, da habe ich immer das Gefühl, hier driften die beiden Welten aufeinander, das, was Marx tatsächlich geschrieben hat und das, was man aus Marx rauslesen kann, aber das, was teilweise so tief geht, dass, ich meine, es gibt eine Passage da drin, da beschreibst du, das hier sind eigentlich gar nicht Marx ursprüngliche Gedanken, wenn man sich in Marx Charakter hineinversetzt, sondern das ist etwas, was Engels ihm quasi in die Feder gelegt hat, so dementsprechend. Und auf der anderen Seite gibt es halt dieses Feld, naja, das, was die Marxisten heute für Marx Worte halten. Weil, so wie du das jetzt gerade ausgedrückt hast, ist es, so kommt's mir nicht entgegen. Die meisten Marxisten von heutzutage haben oft ihren Marx überhaupt nicht mehr gelesen. Es gibt aber gelegentlich die Ansprüche, die sagen, ja, wenn ich Marx im Original lese, dann macht er durchaus so Unterschiede zwischen, in England ist der Kapitalismus etwas, was durchaus zu befürworten ist, in Frankreich sind die gegebenen Bedingungen eben anders, und es hängt nicht nur mit der durchschnittlichen Arbeitszeit zusammen. Aber das ist halt leider die einfache Botschaft, die immer wieder durchschwingt, die ich bei Marxisten sehe. Aber woher, haben einfach später im Laufe der Zeit die Leute nur noch Marx interpretiert und gar nicht mehr Marx originalen Worten zugehört? Oder wie kommt es, dass so eine enorme Missverständnisbildung auf der Grundlage von Marx kommt?
Also das hat verschiedene Ursachen. Also eins hast du gerade ja auch schon genannt, ist, dass man zwischen Marx und Engels sehr stark unterscheiden muss, theoretisch. Die waren befreundet, aber sie waren nicht ein Wesen. Und wenn man irgendwie sagt, die Marx-Engels-Werke, als wenn das die Werke von einer Person sind, dann ist das falsch. Das habe ich von einem Marxisten gelernt, meinem Doktorvater Christian Sigrist, der immer sehr scharf unterschieden hat zwischen Engels und Marx. Besonders bei der Theorie der Staatsentstehung. Und Christian Sigrist hat immer darauf hingewiesen, dass Engels primitive Lehre von der Staatsentstehung falsch ist. Dass eben halt die Meinung von Engels war die, dass aus dem Tausch an sich, also schon alleine aus dem einfachen Tauschverhältnis, dem vorstaatlichen, einfachen Tauschverhältnis entwickelt sich die soziale Ungleichheit, aus der sozialen Ungleichheit die Notwendigkeit, dass diejenigen, die mehr haben, das gegen die weniger haben, verteidigen. Deswegen bauen sie einen Staat auf. Das ist sozusagen jetzt in Kurzform die englische Staatslehre. Und da fällt also auch dieser ganz klar, dieser Satz, Gewalt spielt darin in diesem Prozess keine Rolle. Das steht wirklich, das steht da so. Okay. Gewalt spielt keine Rolle, sondern es ist nur das Tauschverhältnis. Während bei Marx ist es so, dass es das, was er Kapitalismus nennt, das ist immer schon mit dem Staat und mit dem Gewaltverhältnis vermischt. Und da kann man dann sich streiten, ob man das jetzt zum Kapitalismus nennen soll oder nicht. Das hat er nun getan. Das ist dann einfach eine Vokabel und man kann sagen, so wie Marx das darstellt, das ist vollkommen richtig. Der Kapitalismus, das würde ja auch Mises sofort zugeben, ist in seiner realen Entwicklung immer vermischt mit Staatstätigkeit und das hat immer eine bestimmte negative soziale Auswirkung. Und genauso ist es auch bei Marx. Aber eben halt, was sich durchgesetzt hat und was für die Sozialisten, für die Staatssozialisten viel praktischer war, war eben halt die englische Lehre. Und deswegen konnte man nach der Revolution auch keine Freiheit, den Menschen keine Freiheit lassen, weil ja Engels gesagt hat, angeblich bewiesen hat, dass nur wenn den Menschen oder schon allein wenn den Menschen erlaubt wird, frei zu tauschen, dann entwickelt sich Herrschaft und der Staat. Das heißt also, deswegen muss ein so starker Staat wie nach der russischen Revolution entstehen, der dieses Tauschen unterbindet, unterdrückt. Das ist sozusagen, was Standardmarxismus ist, das ist im Prinzip sozusagen von Engels, kommt von Engels. Das zweite ist natürlich, also das ist der eine Grund. Der zweite Grund ist, dass Marx natürlich nicht mit seiner vollendeten Theorie auf die Welt gekommen ist. Und in den Frühschriften von Marx gibt es tatsächlich so, würde ich sagen, so kommunistischen Romantizismus. Also diese eine berühmte Stelle, die auch der neue linke Philosoph Herbert Marcuse gerne verwendet hat, dass im Kommunismus, ja, da kann man eben halt morgens der Kritiker sein und mittags geht man fischen und abends bastelt man irgendwie einen Schrank oder sowas. Ja, das hat der junge Marx geschrieben, da gab es den Marxismus im Prinzip noch nicht und die Marx-Theorie, sondern ja, also das gibt es und das kann man auch benutzen und wenn man davon ausgeht, dann kommt man natürlich zu einem ganz anderen Schluss, als wenn man vom Kapital ausgeht oder wenn man von der Schrift Lohnpreis Kapital oder sowas, also wenn man von späteren Dingen ausgeht. Und schließlich ist natürlich einer der großen Einflüsse ist das Kommunistische Manifest, wo die Forderungen, das sind sozialdemokratische Forderungen, mit denen das Kommunistische Manifest aufhört. Das sind überhaupt keine marxistischen Forderungen, sondern es sind sozialdemokratische Forderungen, die Engels geschrieben hat, weil er gesagt hat, ja, wir brauchen irgendwas Konkretes, wir brauchen irgendwelche Forderungen. Und Marx hat also den schlimmsten Etatismus noch rausgestrichen aus den englischen Forderungen. Aber so ist ja mein Buch mit Marx gegen Marx auch aufgebaut, dass eigentlich jede einzelne Forderung aus dem Kommunistischen Manifest hat Marx später widerrufen.
Ja.
Aber wenn man davon ausgeht und sagt, das ist Marxismus, dann ist natürlich klar, dass man an einer ganz anderen Stelle landet, als wenn man sich mit dem auseinandersetzt, was Marx an Kritik an diesen sozialdemokratischen Forderungen hatte.
Ja, jetzt hast du ganz schön viel gesagt. Ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich zuerst eingehen soll. Alles gut. Ich überlege, lass uns vielleicht, bevor wir zu diesen Inhalten kommen, Kommunistische Manifest ist schon durchaus interessant und da hätte ich auch noch ein paar Anmerkungen zu. Aber vielleicht vorher ein bisschen in die Geschichte. Du beginnst mit Marx gegen Marx damit, dass in der anarchistischen Tradition vorher die, oder wie hast du es geschrieben, die Helden, die du zu dem Zeitpunkt gelesen hast, namentlich Max Stirner, Pierre-Joseph Proudhon und Mikhail Bakunin, dass es diesen Anarchisten zu dem Zeitpunkt an ökonomischem Hintergrundwissen gefehlt hat und sie sich da überall bei Marx bedient haben, richtig?
Ja, genau.
Ja, das war ein Problem bei den Anarchisten der damaligen Zeit.
Für Bakunin gilt das. Proudhon hatte ja eine eigene ökonomische Lehre, die ja nicht uninteressant ist, aber wahrscheinlich eben halt in bestimmten Punkten auch falsch ist. Aber eben halt insbesondere Bakunin war ökonomisch einfach so schwach, würde ich mal sagen, dass er da gegen den aufkommenden Marxismus nicht wirklich angekommen ist, obwohl er schon auch ganz klar eben halt eigene, auch ökonomische eigene Thesen vorgebracht hat.
Ja, mein Gedanke geht doch im Allgemeinen so ein bisschen in die Richtung, es war doch zu diesem Zeitpunkt der quasi Konflikt zwischen den marxistischen Kommunisten und den anarchistischen Kommunisten, so Leute wie Kropotkin, die zum einen Teil, also die Marx-Richtung hat gesagt, wir müssen durch eine Abkürzung den Kommunismus herbeiführen und so Anarchisten haben gesagt, nein, der Kapitalismus erledigt sich von alleine. Richtig, das war doch der Konflikt zwischen diesen beiden Punkten, wobei Marx gesagt hat, wir müssen den Kommunismus einführen. Oder gehe ich schon zu weit, wenn ich sage mit Gewalt oder mit Staatsgewalt?
Ja, also das ist dann Lenin, ne?
Das ist also Lenin, Marx, okay, ja.
Da steht da natürlich gar nichts drin und das wird ja auch immer, wurde immer bedauert und ein bisschen bei Engels. Aber eigentlich ist also sozusagen diese ganze Theorie des Übergangs, die ist von Lenin und deswegen hieß es dann ja auch Marxismus-Leninismus. Weil man da bei Marx eben halt gar nichts zu findet. Und Marx ist immer sozusagen zwischen zwischen dem, wie soll ich sagen, ja, ist immer zwischen dem der sozialdemokratischen, etatistischen Wirtschaft und anarchistischer Herausforderung, da hat er immer laviert sozusagen dazwischen. Da ist er, hat er politisch, war er eben Konkurrent von Bakunin und hat das eben halt abgelehnt. Aber auf der anderen Seite, ich meine, wie wichtig Bakunin für ihn war, das kann man daran sehen, dass er Russisch gelernt hat. Also er wollte sowieso Russisch lernen, weil er, weil es eben halt zunehmend Anhänger in Russland gab. Aber das hat er anhand des Buches Staatlichkeit und Anarchie von Bakunin. Das hat er sich als sozusagen als Lektüre genommen, um Russisch zu lernen. Und man nimmt ja nicht eine Lektüre von was, was einem nie interessiert. Er hat da kritische Anmerkungen zu gemacht, aber es war für ihn ungeheuer wichtig. Mhm. Und das auch eben, die meisten wissen das einfach nicht. Ich habe das in meiner Geschichte des Anarchismus nur ein altmodisches Liebeslied, Fragezeichen, ja, als ausführliche dargestellt. Zu dem Zeitpunkt im zweite Hälfte 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, waren Proudhon und Marx, das war überhaupt nicht im Gleichgewicht. Proudhon war ungeheuer viel einflussreicher als Marx. Kann man zitieren. Er hat 1870 geschrieben, die Franzosen brauchen Prügel, preußisch-französischer Krieg. Und wenn Preußen sich durchsetzt, dann wird auch unsere Theorie über den Proudhonismus triumphieren. Das hätte er nicht geschrieben, wenn in Frankreich kein Mensch Anhänger von Proudhon gewesen wäre. Das hat er deswegen geschrieben, weil in Frankreich Proudhon viel einflussreicher war. Und das war jetzt schon 5 Jahre nach seinem Tod. Das heißt also, Marx war da gar nicht so wichtig. Inzwischen gibt es eine historische Studie, eine rein quantitative Studie, wie häufig wird Marx zitiert. Und da kann man sehen, dass bis zur Oktoberrevolution Marx im Prinzip nur eine Rolle in Deutschland gespielt hat. Und nach der Oktoberrevolution ist Marx erst sozusagen zu dem Autor geworden, auf den man sich international bezogen hat, wenn man über soziale Bewegungen und revolutionäre Bewegungen und so weiter sich informieren wollte.
Es ist schon interessant. International sind diese ganzen intellektuellen Denker schon tatsächlich ganz schön stark verwickelt. Wenn ich mir jetzt nur überlege, dass Marx war ja viel innerhalb dieser Pariser Kommunen unterwegs, wo sich diese ganzen Kommunisten herausentwickelt haben, und trotzdem ist sein der Einfluss auf Marx, aber auch von Marx in die Öffentlichkeit sehr international geprägt. Oder wenn ich mir überlege, er entnimmt seine Arbeitswertlehre von Ricardo aus Großbritannien Paris oder Frankreich im Allgemeinen, lernt er schon oder tritt er in Konkurrenz zu Proudhon lernt Russisch über Bücher von Bakunin, und von Deutschland aus war er natürlich stark von Hegel geprägt. Also es ist schon ein stark international geprägtes Umfeld in diesem Zeitalter, ne?
Das ist bestimmt richtig von dem Einfluss auf Marx selbst, aber eben halt der Einfluss von Marx ist sozusagen der breite Einfluss ist erst ab der Oktoberrevolution zu verzeichnen. Mhm. Und die Pariser Kommune, die du erwähnt hast, da waren die Proudhonisten auch deutlich stärker als die Marxisten.
Ja.
Und Marx hat eben halt dieses Buch über die Pariser Kommune auch geschrieben, indem er sie als als Vorbild für revolutionäre Bewegung darstellt. Und das ist wahrscheinlich, ist das die größte Annäherung an anarchistische Theorien, die Marx jemals gemacht hat. Und für Lenin war dieses Buch über die Pariser Kommune von Marx ein echt ein harter Brocken, weil Lenin ja den demokratischen Zentralismus, wie er das genannt hat, vertreten hat, während eben halt Marx in dem Buch über die Kommune den Proudhonschen Föderalismus hat hochleben lassen, also Dezentralisation, Selbstständigkeit der Kommunen, der einzelnen Organisationen vor Ort und so weiter. Und Lenin hat hat schlicht und einfach gelogen. Er hat gesagt, es würde da überhaupt nichts über Dezentralisation drinstehen in dem Buch. Das kann man natürlich leicht sagen vor einem Publikum, was wahrscheinlich eben halt ja nicht so gebildet war, dass es Marx im Original lesen konnte und einfach hingenommen hat, das, was der Ideologe Lenin darüber sagt. Aber eben halt, das war eine Konzession von Marx, also da ist wirklich das stärkste, der stärkste Schwenk zu anarchistischen Ideen in dem Moment, wo eben Marx sieht, dass die Pariser Arbeiter sehr, sehr dezentral denken. Und dass das zu dem Zeitpunkt eben halt die revolutionäre Bewegung war.
Mhm. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, wenn ich mir den... Das, was in der akademischen Welt über Karl Marx geforscht wird und dann im Nachhinein so richtig gestellt wird von wegen, so wie du es auch machst, das hier sind gar nicht im Original Marx Darstellungen oder die Sachen, wie Marx sie sieht. Und im Internet ist jeder ein Besserwisser und jeder glaubt, alles über Marx zu kennen, selbst wenn er keine drei Zeilen Marx gelesen hat. So alle dieses alle die Leute, die sich selbst erklärt zum Marxismus bekennen irgendwie, die hängen eigentlich schon dem Marxismus-Leninismus auf eine gewisse Art und Weise an. Selbst wenn sie irgendwie Vertreter von Bakunin oder sowas sind, erlebe ich doch die starken Einflüsse. Denkst du, es besteht überhaupt diese Hoffnung dazu, das gerade zu rücken und in der Öffentlichkeit verständlich zu machen, dass Marx durchaus viele gespaltene Ansichten, du hast mehrfach schon gesagt, Marx hat anarchistische Tendenzen in seinen Schriften. Ich sehe irgendwie nicht mehr, dass man das gerade gebogen bekommt, wenn mir jeder selbsternannte Marxist irgendwie das Gegenteil erklärt. Also ich würde es ja zu gern begrüßen, wenn ich das sehen könnte, aber
Ja, wobei das ist ja die Frage, ob das wie notwendig das ist wie sehr eben halt überhaupt noch tatsächlich auf Marx zurückgegriffen wird, ob das eben halt, ich habe meistens den Eindruck, es ist einfach nur noch eine Lehrformel. Und dann kann man da alles rein projizieren, was man gerne hätte, so ähnlich wie man in die Lehre von Jesus irgendwie alles reinprojizieren kann, was man will, weil es inzwischen so viele Auslegungen gibt. Also von daher ist das so die Frage. Die Auseinandersetzung mit Marx für mich hatte zwei Gründe. Also einmal tatsächlich mir auch nochmal klar zu machen, wie stark Marx hin und her gerissen ist und diese Vorstellung, dass Marx eine Gradlinie Theorie hatte, dass die einfach nicht, dass die nicht haltbar ist, dass er sehr gerungen hat mit verschiedenen Theoremen. Das ist sozusagen zur historischen Richtigstellung wichtig. Dann nochmal nachzuvollziehen, was ich von meinem akademischen Lehrer gelernt habe, diese Differenzierung von Marx und Engels. Aber vor allen Dingen gibt es ja einen Teil von Marx, der wirklich wahnsinnig wichtig ist, den er nicht alleine entwickelt hat, aber die Ideologiekritik, das ist ja etwas, was er vielleicht am stärksten ausgebaut hat. Er hat das eben von Max Stirner gelernt, und Max Stirner hat er dann auch sehr abgelehnt, aber in Wirklichkeit hat er eben viel von ihm gelernt. Nämlich, also Max Stirner hat ja gesagt, diese ganzen Leute, die dir sagen, du sollst altruistisch sein und so weiter, die haben ja einfach nur ein Eigeninteresse. Das heißt also, das ist Ideologie. Sie sagen dir, also die Kirche sagt, du sollst altruistisch sein, damit du nicht deine eigene Sache machst, sondern die Sache der Kirche. Oder der Staat sagt dir das so. Und das war ganz wichtig für Marx, dass er das da gelernt hat. Und aber seine Analyse, seine Aussage, dass Ideologie produziert wird, um staatliche Interessen durchzusetzen oder diejenigen, die eben halt von Staatstätigkeit profitieren, die produzieren bestimmte ideologische Formeln, mit denen sie sozusagen ihr Eigeninteresse als Allgemeininteresse verkaufen.
Ja.
Und das ist sozusagen eine Staatstheorie, die könnte libertärer nicht sein, sozusagen. Und da sehe ich auch die große Überschneidung mit Ludwig von Mises. Ja, Ludwig von Mises ja auch eben sagt, all diese Staatstätigkeiten nutzen bestimmten Leuten, nicht denen, von denen gesagt wird, dass sie ihn nutzen würden, sondern ganz anderen. Aber die sagen das so damit. So, aber das selbst ist sozusagen, ich sage immer, Mises wusste das nicht, wie stark er Marxist ist. Zumindest in diesem Punkt ist er Marxist.
In dem gewesen. Punkt, ja.
In diesem Punkt. Also, und das ist eine materialistische Theorie in dem Sinne, dass sagt, die ökonomische Grundlage ist der Ausgangspunkt, das ökonomische Interesse. Und darauf baut sich sozusagen diese Ideologie auf, die das ökonomische Eigeninteresse derjenigen, die den Staat steuern, verpackt. Und wenn wir damit anfangen, dann können wir alle diese Marxisten, diese Pseudomarxisten, die an der Macht sind oder die Macht anstreben, denen können wir sagen, ja, könnt ihr mal ein bisschen marxistische Analyse zugrunde legen und könnt ihr uns erklären, welche Ideologie ihr da gerade vertretet? Denn es muss irgendeine Ideologie sein, denn der Staat ist ja nicht ein neutrales, Wesen, was da ist und nur Gutes will. Und von daher, und da kann man gut marxistisch argumentieren und den herrschenden Marxisten das entgegenhalten. Und von daher denke ich, dass die Auseinandersetzung mit Marxismus, mit der Ideologiekritik des Marxismus, ein gutes, aktuelles Instrument ist, um Herrschaftskritik zu üben.
Ja, also ich würde das auch liebend gerne tun, so, aber ich habe den Eindruck, wenn ich denjenigen, die heute erklären, die alles muss demokratisch reguliert sein, so wie es heute so ein Robert Habeck über das Internet fordert, der sagte so, wir dürfen uns nicht von Elon Musk, einem Tech-Milliardär, bestimmen lassen, wie die Algorithmen der Wahrnehmung der Öffentlichkeit sind, sondern das muss hier demokratisch legitimiert sein. Ich weiß nicht, hasse dabei den Eindruck, dem könnte man mit Marx entgegnen, so nein, der Staat und damit seine Demokratie darf das nicht kontrollieren. Also ich habe das Gefühl, da komme ich mit Marx nicht weiter, sondern er würde sich wahrscheinlich eher als Marxist bezeichnen und das damit völlig falsch liegen.
Also natürlich glaube ich nicht, dass man mit Habeck eine solche Diskussion führen kann.
Nee, absurd.
Also wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er dem intellektuell gewachsen wäre, aber okay, das ist eine Form, aber das ist eine Seite, aber es geht dann nicht um die Diskussion mit einem Habeck, sondern mit der Diskussion der Leute, die von Habeck an der Nase herumgeführt werden. Mhm. Und bei denen kann man damit, denke ich, schon Erfolg haben.
Ja, also ich wünsche es mir immer wieder. Ich versuche auch, ab und zu diskutiere ich mit Leuten übers Internet. Das bleibt natürlich immer sehr, sehr oberflächlich. Und ich würde mich auch gern mal tiefer mit Leuten beschäftigen, die sich selber als Marxisten bezeichnen und diesen Diskurs Aber man gerät dabei immer vom Hundertsten ins Tausendste. Und ich habe das Gefühl, das artet immer sehr schnell aus in das, was die Leute für Marxismus halten und geht überhaupt nicht in eine akademische Richtung, bei dem man den Mensch Karl Marx dahinter sieht. Das artet eigentlich im Grunde genommen immer in diesen Bereich aus. Demokratie ist die heilige Kuh und du hast es eben im Grunde genommen schon angedeutet mit dem kommunistischen Manifest, das sozialdemokratisch und nicht rein marxistisch geprägt ist und wie hast du selber gesagt, Marx hat schon die schlimmsten etatistischen Ansätze da rausgestrichen. Aber es ist für mich das ergänzt sich dann später weiter in Engels schreibt mehr von Demokratismus, was Lenin dann wieder übernimmt und das Ganze dann ins Überragende steigert. Also da die Nuancen zu finden und das Ganze einzeln rauszustellen, finde ich immer schwierig, vor allem wenn die selbsternannten Marxisten das oft nicht so richtig wissen. Also die beiden größten Probleme im Allgemeinen, die ich mit dem Marxismus habe, der immer wieder angeführt ist, ob er im Original so geschrieben wurde, sei mal dahingestellt, das sind einerseits eben die Arbeitswertlehre, auf die sind wir jetzt schon einen Großteil eingegangen, und das andere ist diese Klassenkampfideologie. Damit bin ich ja ursprünglich reingestartet. Das hat Hans Hermann Hoppe dahingehend kritisiert, dass er gesagt hat, alles, was Marx geschrieben hat über Klassenkampf, ist in einer gewissen Art und Weise richtig, bloß ausgehend von einem falschen Standpunkt. Während Marx die Ausbeutung selbst als das größte Problem zwischen Bourgeoisie und Proletariat sieht, geht die eigentliche Ausbeutung vom Staat aus. Und damit auf die richtige Startposition gerückt, ist die Theorie von Klassenkampf durchaus extrem nützlich. Und immer dann, wenn genügend Klassenbewusstsein in der Bevölkerung geformt wird, dann kommt die Zeit einer Revolution. Nur Hoppe bezieht das natürlich auf die Öffentlichkeit gegenüber dem Staat, während was bei der russischen Revolution rausgekommen ist, das wissen wir ja alle. Aber das ist halt verdreht, ne? Willst du schon drauf eingehen?
Ja. Ja. Wobei ich das schon nachvollziehen kann, warum Hoppe das so geschrieben hat. Aber wenn man auf Marx selber jetzt zurückgeht und sagt, was ist denn die Bourgeoisie damals gewesen? Sie ist ja sehr etatistisch gewesen. Also da muss ich jetzt auch ein bisschen gerade rücken, was eben halt so Mises und Hayek für Liberalismus erklärt haben. Diese Liberalen, die beiden im Kopf hatten, die gab es eigentlich kaum. Also es gibt ein paar, aber es gibt nur ganz wenige, die natürlich ist es also jedem ist es klar, dass die Bourgeoisie in Preußen war extrem etatistisch. Und die ganzen Industriellen wollten Staatseinfluss. Sie wollten natürlich zu ihren Gunsten und die Gewerkschaften wollten zu ihren Gunsten, aber sie wollten eben halt keinen Freihandel und sie wollten keine freie Marktwirtschaft haben. Es gibt im Bürgerkrieg in Frankreich von Marx 1850 gibt es diese wahre Stelle, wo er für Frankreich sagt, die Bourgeoisie hat ihre Aufgabe, die politische Freiheit hochzuhalten, vollkommen aufgegeben zugunsten von Staatsinterventionen, ökonomischen Staatsinterventionen zu ihren Gunsten. Und das ist sozusagen die Bourgeoisie, die mit dem Staat paktiert. Also in Frankreich ist das erst die sogenannte Juli-Monarchie von 1830 bis 1848. Die führenden französischen Liberalen sind Minister, sind verbandelt mit dem Staat. Dann 1848 Revolution, eher eine sozialdemokratische als eine bürgerliche Revolution. Dann gibt es den Putsch von Louis Napoleon. Die Wirtschaft, wie man so heute so allgemein sagt, die meisten wichtigsten einflussreichen Industriellen stehen wie ein Mann hinter Louis Napoleon. Und da gibt's keinen, der für Freiheit weder politisch noch wirtschaftlich eintritt. Sie wollen die Staatsbank, sie wollen staatliche Kredite, sie wollen Eingriffe in die Währung und so weiter und so weiter. Also insofern kann man gut sagen, dass an diesem Punkt die libertäre Analyse und die Analyse von Marx sind überhaupt gar nicht so weit auseinander. Weil die Bourgeoisie eben halt nicht die liberale Bourgeoisie ist, die man gerne hätte, sozusagen.
Klar. Aber wollte nicht zumindest Marx auch die Zentralbank? Ist doch auch eine zentrale Forderung vom Kapitalistischen Manifest. Das meine ich auch ein Unterkapitel. Vom
Kommunistischen Manifest. Ja, genau. Ja, aber ja. Das steht da drin. Aber später hat er eben halt geschrieben, natürlich ist eine solche Zentralbank der Diktator der Gesellschaft. War da sehr kritisch, war nicht so kritisch, wie Bakunin jetzt bankenkritisch war und dann später Anarchisten oder Ludwig von Mises. Aber er hat genau diese Forderung, sozusagen der Einrichtung der Zentralbank, das war eine zentrale sozialdemokratische Forderung, die aber in vollkommener Übereinstimmung mit der Bourgeoisie, an der Stelle gab es überhaupt gar keine Auseinandersetzung zwischen Sozialdemokratie und Bourgeoisie. Die wollten das auch. Ja. Sie wollten vielleicht ein bisschen anders oder ein bisschen anders akzentuiert. Aber Marx ist da eben halt später durchaus auch kritisch gewesen. Aber im Kommunistischen Manifest ist diese Forderung, Zentralbank ist drin. Aber das ist eine typische Forderung der bürgerlichen Revolution 48 und nicht eine typisch marxistische.
Ja, dieser Teil geht halt wieder so in eine sehr tiefe Analyse über, bei der ich bemerke, damit hast du dich akademisch tief im Detail beschäftigt, das wissen Marxisten heute nicht mehr. die kann ich fragen, die haben davon alle keine Ahnung. Die können den Unterschied zwischen sozialdemokratisch und ursprünglich marxistische Gedanken nicht verbalisieren. Das ist das, was ich so interessant daran finde. Wenn du jetzt Bakunin schon, ich bin mit Bakunin kaum vertraut. Ich weiß sehr, sehr wenig über ihn. Über Kropotkin habe ich ein bisschen was gelesen, Bakunin kenne ich kaum. Aber wenn du schon sagst, Bakunin hat sich noch gegen die Forderung der Zentralbank gewährt. Prodor hatten wir eben schon angesprochen. War der auch schon gegen Zentralbanken, also und dann gegen die Forderung der etatistischen Bourgeoisie oder weil Prodor steht Fall. Allgemein für Dezentralismus?
Dezentralismus, das ist schon richtig, aber also die Zentralbank als Herrschaftsinstrument ist bei Proudhon ist die Kritik. Fängt die an, das Geldmonopol. Also ich sag eben halt, für die heutige Zeit vereinfacht war die Idee von Proudhon, ja ein alternatives Tauschmittel zu schaffen. Und wenn man es ganz kurz macht, sagt er, es war ein Vorläufer, sage ich mal, so Vorläufer von Bitcoin. Weil es eben halt nicht, es ging nicht um ein inflationistisches Geld, aha, sondern um ein nicht inflationistisches Geld.
Das hat Prodor verstanden?
Ja, natürlich. Das hat er verstanden. Aber also das ist jetzt so ein Detail, da müsste man da was Eigenes drüber machen, sozusagen über die, auch über die Fehler von Proudhon in der ökonomischen Theorie. Aber Proudhon selber sagt dazu, ich habe eine bestimmte ökonomische Theorie, aber das Einzige, was ich fordere, ist Freiheit, also Aufhebung des Geldmonopols. Und wer dann dieses Experiment mit mir machen möchte, okay, dann machen wir das. Und diejenigen, die nicht, die machen das nicht. Er wollte das niemanden aufzwingen, sondern es sollte also sozusagen absolut freiwillig sein. Aber natürlich fängt sozusagen das mit der Zentralbank in der Zeit. Proudhon ist ja leider sehr früh gestorben, im Januar 1865. Da fing das, hatte das ja gerade überhaupt erst angefangen. Aber bei Bakunin ist schon ganz klar, die Bank ist ein staatliches, also die Zentralbank ist ein staatliches Instrument, ist nicht ein Instrument, ist nicht etwas, was auf dem freien Markt entstanden ist, ist etwas, was die Monopolisierung begünstigt und so weiter. Das heißt, das ist etwas, was Bakunin schon verstanden hat. Aber wie gesagt, er war sozusagen ökonomisch nicht versiert genug, um das sehr klar darlegen zu können, beziehungsweise er war auch eben halt eher ein Aktivist, jemand, der überall mitgemischt hat, als dass er sich hingesetzt hat und ein systematisches Werk geschrieben hat. Alles das, was er geschrieben hat, das waren tagespolitische Aufrufe und so weiter. Selbst sein zentrales Werk Staatlichkeit und Anarchie ist im Prinzip ein Kommentar zu den laufenden Ereignissen und nicht eine systematische Entfaltung einer Theorie. Das ist so ein bisschen schade. Aber Bakunin war eben halt derjenige, der aus dem Anarchismus von Proudhon, der ja sehr stark eben halt auf Frankreich beschränkt war, eine europaweite Bewegung gemacht hat, innerhalb von, und das muss man sich eben halt einfach vorstellen, Bakunin ist nicht als Anarchist auf die Welt gekommen, er ist der Sprecher der Anarchisten seit 1866 und 1874 hat er sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen und hat dann noch 2 Jahre gelebt, ist durch seine Haft in Russland schwer körperlich geschädigt gewesen. Er hat im Prinzip in 8 Jahren hat er aus dem Anarchismus eine europaweite Bewegung gemacht. Und das war nicht seine Aufgabe, sozusagen eine zentrale, konsistente Theorie zu entwickeln. Aber ganz ja. klar waren eben halt, dass seine ökonomische Ausgangspunkt ist, die für die Probleme ist der Staat verantwortlich. Und nicht das private Handeln von Personen. Also er hat sogar Stellung genommen gegen Enteignung.
Ja, aber andererseits ist er doch irgendwie auch gegen Besitz. Das ist für mich passt das.
Bakunin ist nie gegen Besitz gewesen. Das ist bei Kropotkin ist es leider, das ist alles ein bisschen bei Kropotkin geht das ein bisschen durcheinander. Das ist nochmal ein eigenes Thema, aber Bakunin ist nicht gegen Besitz gewesen.
Okay, wie gesagt, über Bakunin habe ich nicht genügend gelesen, aber kann mich nicht zu Bakunin äußern, habe ich keine qualifizierte Meinung zu, aber ist ja im Allgemeinen, die Anarcho-Kommunisten wenden sich doch tendenziell gegen Eigentum, ne? Ja, also bei Kropotkin ist es definitiv so.
Das ist richtig, aber auch da, die heutigen Anarcho-Kommunisten kennen auch Kropotkin nicht. Das ist bei denen genauso wie mit die heutigen Anarcho-Kommunisten kennen auch Kropotkins Argumentation meistens nicht wirklich.
Woran glauben die denn? Wer ist denn denen ihr großer intellektueller Anführer? Ja,
das ist genauso wie mit dem Marxismus. Sie glauben, dass Kropotkin gegen Eigentum gewesen sei. Aber wenn ihr das genau liest, dann ist das ja ist das ja nicht so. Es gibt einfach ein schönes Beispiel, was ich als Beispiel nehme, weil Kropotkin ja gerne auch Beispiele hatte. Er sagt dann, wie funktioniert das denn mit den freien Assoziationen? Und dann sagt er, ja, die stellen wir uns vor, da ist also eine freie Assoziation. Und die sagt zu jemandem, der Mitglied werden will, ja, wenn du also Mitglied werden willst und unsere Infrastruktur nutzen willst, dann musst du also folgende Arbeitsleistungen vollbringen. Und wenn dir das nicht passt, dann musst du halt dir andere Leute suchen. Also das ist ja die Beschreibung einer freien Privatstadt. Wenn ich das mal so sagen will. Also da gibt es ein Vertragsverhältnis von dieser Assoziation, die ist Besitzer dieser Infrastrukturen, wie auch immer die intern organisiert sind, das basiert auf Vertrag und wer neu dazukommen will, der muss sozusagen in diesen Vertrag einsteigen. Wenn der nicht in diesen Vertrag einsteigt, dann kann er auch diese Infrastrukturen nicht nutzen. Das heißt also, es gibt ein exklusives Eigentumsrecht. Also das ist genau das, was Mises Sondereigentum nennt. Derjenige kann nicht einfach sagen, ich nutze das jetzt, aber ich mache keine Gegenleistung, sondern nach Kropotkin gibt es einen konkreten Vertragsgegenstand für die gemeinsame Nutzung von Gemeineigentum. Also, und das ist exklusiv. Es kann nicht jeder kommen und das benutzen. Also, das ist nicht nix Kommunismus. Es ist einfach, das war dumm, dass er diesen Begriff genommen hat. Also, das war einfach Marketing, weil Kommunismus en vogue war. Aber das ist nicht das, was er beschreibt. Und es gab also durchaus auch eine Reihe von Leuten, die sich auf Kropotkin beziehen, die das sehr gut verstanden haben. Landauer in Deutschland hat gesagt, Kropotkin ist kein Kommunist, sondern ein Kommunalist. Okay. Also da geht es um, wie Proudhon auch, da geht es eben halt um die Selbstständigkeit der Gemeinden und so weiter. Martin Buber hat Kropotkin so gelesen als Föderalist und Kommunalist und nicht als Kommunist. In Amerika hat ihn so gelesen. Also es gibt durchaus eben halt Zeitgenossen damals, die mit dieser Begriffsbildung kommunistischer Anarchismus nicht einverstanden waren. Kropotkin selbst hat in der Ausgabe Letzter Hand von Eroberung des Brotes
ich hab's da.
Die Ausgabe Letzter Hand ist von 1913. Genau. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, auf welcher Grundlage das übersetzt worden ist. Da hat er viele Stellen, wo Kommunismus stand, durch Kommunalismus ersetzt. Also aha. Er selber hat diese Tendenz gehabt. Also von daher glaube ich, dass die heutigen Anarcho-Kommunisten sind irgendwie Marxisten-Leninisten, aber keine wirklichen Anarchisten. Ich sage nicht alle, aber also viele und die, mit denen ich mal versucht habe zu diskutieren.
Ich habe im Allgemeinen einfach den Eindruck, es geht bei denjenigen sehr, sehr durcheinander. Ich erlebe ein sehr, sehr starkes Ego und ein darauf gerichtet, das und das ist das, was ich unbedingt haben will. Eine absolute Nulltoleranz gegenüber akademischen Sachmeinungen oder sowas. Niemand von den Marxisten, mit denen ich mich online jemals unterhalten habe, hat ein gefestigtes Weltbild, das auf einer tatsächlich standfesten Ideologie basiert. Erlebe ich jedenfalls fast nie. Es geht lediglich aus zusammengerissenen Fetzen, was man für die Wahrheit hält. Ich erlebe selten in Online-Diskussionen, dass jemand ein gutes Hintergrundwissen hat. Also in akademischen Kreisen mag das anders sein. Also in sozialen Netzwerken ist das schwierig. Da erlebe ich auch, wie du gerade gesagt hast, eher, dass das aus dem Marxismus, Leninismus kommt, selbst wenn sie sich für Anarchisten halten.
Ja. Das ist traurig. Ja, leider.
Lass uns noch ein bisschen auf dein neuestes Buch eingehen, was du mir im Vorgespräch eben gesagt hast. Und zwar hast du ein neues Buch geschrieben über Proudhon, Dialektik der Demokratie. Magst du darüber noch ein bisschen den Zuschauern ein bisschen was erzählen, was demnächst rauskommen wird?
Ja, also das besteht zum großen Teil aus Texten von Proudhon, die ich übersetzt habe, eingeleitet. Und so aufbereitet, dass man sie heute gut verstehen kann. Das sind zwei Texte zur Demokratie, wo sich Proudhon mit Demokratie auseinandersetzt. Und das eine ist, der eine Text ist von 1848, wo Proudhon ganz klar gegen die sozialdemokratischen Forderungen der 48er Revolution Stellung bezieht. Wir haben viel über Marx gesprochen und das Kommunistische Manifest. Marx hat dann 25 Jahre lang gebraucht, bevor er dann die Forderungen der Sozialdemokraten, nämlich das Gotha-Programm 1875, kritisiert. Also Proudhon hat das direkt 1848 gemacht. Was sagt er, also sozusagen diese ganze Uniformierung und Verwaltung der Armut, nennt er das. Die er also ablehnt und bekämpft. Der zweite Text ist 1863 geschrieben. Da gibt es eine Wahl in Frankreich. Da gibt es den Kaiser Napoleon III., der dann aber eine Wahl stattfinden lässt. Proudhon ist gerade aus dem Exil zurückgekehrt nach Frankreich, weil der Kaiser versucht sozusagen so ein bisschen die Unterstützung der Liberalen zu gewinnen. Und gibt Tauwetter. Und was macht Proudhon? Proudhon ruft zum Wahlboykott auf. Und auf 100 Seiten
Warte mal kurz, der Kaiser versucht, die Stimmen der Liberalen zu gewinnen. Gab es zu diesem Zeitpunkt einen großen Anteil an Liberalen in der Bevölkerung, die er brauchte?
Ja, er schwächt, die schwächelte etwas die Regierung des Kaisers, und er hat eben halt versucht, sozusagen demokratische Zustimmung zu erlangen und die Republikaner und die Liberalen dazu zu bekommen, stärker mit zu kooperieren und weniger in Opposition zu gehen. Mhm. Und Proudhon ruft zum Wahlboykott auf und sagt, also unter diesen Umständen kann man nicht wählen. Und er erreicht also gar nichts und legt das also sehr, 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 sehr genau auseinander. Und das Interessante ist, dass man an diesem Dokument auch seinen großen Einfluss ablesen kann. Also bei der Wahl hat es ungefähr 1 Million Wähler gegeben, die die republikanische Opposition gewählt haben. 5 Millionen Wähler haben die kaiserliche Liste gewählt, und dann gab es noch ungefähr eine knappe Million Monarchisten, also die verflossenen alten König wieder haben wollten. Und es gab aber 3 Millionen Wähler, die sich haben registrieren lassen, also man musste sich in Frankreich so wie in Amerika auch registrieren lassen, um wählen zu können, die aber keine Stimme abgegeben haben. Nun weißt du nicht, warum sie das nicht gemacht haben, aber man kann also sagen, also Proudhon selber hat gerechnet mit erwartet mit 500.000 Nichtwählern. Mhm. Es hat aber 3 Millionen gegeben, das heißt dreimal so viel wie diejenigen, die die Opposition gewählt haben. Und jetzt, wenn wir dann abziehen und sagen, naja gut, das waren vielleicht nicht alles Leute, die wirklich protestiert haben, aber also mindestens so stark wie die liberale Opposition, oder das war ja sowohl Sozialdemokraten als auch Liberale waren ja zusammen sozusagen in einer bürgerlichen oder republikanischen Liste zusammengefasst. Und wenn die 1 Million bekommen haben, dann ist es gut und gerne, also mindestens genauso viel, aber wahrscheinlich deutlich mehr, die gefolgt sind. Und das ist auch eben halt einfach sozialgeschichtlich ungeheuer interessant, weil dieses Pamphlet von Proudhon ist nicht einfach geschrieben. Also es sind 100 Seiten und das ist voller Dialektik und ist schwierig. Und dass das einen solchen Einfluss hatte, das ist schon einfach erstaunlich. Mhm. Insofern, und das ist ein tolles Buch, historisch und aktuell, weil es einfach so viel enthält von dem, wie Demokratie auch heute funktioniert und auch heute in die Irre führt, das kann man schon daran sehen, dass das konnte man schon 1848 analysieren.
Ich bin inzwischen so desillusioniert, wenn ich den Begriff Demokratie in den Medien oder aus dem Mund von Politikern höre, dann habe ich immer das Gefühl, jemand will mich betrügen. Vielleicht geht mir das schon länger so, aber also inzwischen nehme ich den Begriff Demokratie nur noch als Worthülse wahr. Alle wollen sich zur Demokratie bekennen, sagen aber inhaltlich gar nichts mehr, sondern meinen nur noch, wir sind die guten Trademark. So in der Art kommt mir Demokratie heute vor.
Also Proudhon sagt das so, wenn man das Volk zum Lügen bringen will, dann soll man es abstimmen lassen.
Ja, ganz furchtbar.
1848, ne?
Hat sich seitdem irgendetwas geändert oder, wir sind irgendwie auch nicht schlauer geworden?
Wenn du das liest, du wirst sagen, ja, das ist wie heute, die Namen sind zwar andere, aber
wir erzählen immer noch dieselben Geschichten.
Läuft genauso.
Ja. Tja, und was denkst du, was bringt die Zukunft? Kommen wir darüber hinweg oder verlassen wir eines Tages das Demokratiezeitalter und bewegen uns in etwas, was einfach logisch besser begründet ist?
Ja, so mittelfristig bin ich optimistisch. Kurzfristig ist immer, ja, denkt man, es steht nicht so gut, aber irgendwie glaube ich, dass die dass es jetzt die Todeszuckungen sind, weil sich ja die Wellen überschlagen sich und ich finde es natürlich bedauerlich, dass die Opposition, sobald sie wieder anfängt zu denken, dass sie mehrheitsfähig ist, auf einmal auch wieder die Demokratie hochhält. Das ist einfach nur eine nächste Welle und die wird nicht so lange durchhalten. Schließlich wenn die Leute aufwachen, also die Leute, das heißt, es muss ja nur ein bestimmter Anteil der Bevölkerung Mut fassen und anstatt eine Änderung der Politik wirklich Dezentralisation fordern und dann denke ich, gibt es Aussichten auf Besserung.
Ja, ich hoffe es. Sie lassen sich ja auch schon seit Jahren immer wieder verrückteres Zeug einfallen. Aber ich bin auch mittelfristig eher optimistisch, kurzfristig eher nicht. Jetzt haben wir bald neue Wahlen anstehen und es sieht so aus, als ob daraus nicht wirklich gelernt wird. Aber im Großen und Ganzen.
Ich hoffe auf Unregierbarkeit und dann erlebe ich das von selber.
Ja, hoffe ich auch. Super, Stefan, wir sind schon seit über einer Stunde dran. Ich würde damit jetzt auch langsam Schluss machen. Wenn du noch irgendwas hast, worauf du hinweisen willst, auf das neueste Werk von Prodo, haben wir schon hingewiesen. Wenn es zu dem Zeitpunkt schon draußen ist, würde ich vorschlagen, packen wir das in die Videobeschreibung. Und ansonsten überlasse ich dir gerne nochmal das letzte Wort, wenn du möchtest.
Ja, es war wunderbar, mit dir über Marx zu sprechen, aber eigentlich natürlich über die aktuellen Entwicklungen, weil historische Auseinandersetzungen auch theoretischer Art oder über vergangene Theorien ja immer auch etwas über die Gegenwart aussagen sollen oder nur dann relevant sind. Das ist uns, glaube ich, gelungen und ich danke dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ich danke dir auch. Hat mir Spaß gemacht.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.